der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler
und mit Matthias Lohmann.
Wir ermutigen euch in diesem Podcast immer mal wieder. Schickt uns eure Fragen und die Themen, die euch in eurem Glaubensleben beschäftigen. Unser Hörer Sebastian hat genau das gemacht. Und zwar nimmt er in seinem Umfeld wahr, dass manche Christen die FEG München Mitte als gesetzlich wahrnehmen. Sebastian empfindet es zwar selber gar nicht so, aber er fragt, was ist eigentlich Gesetzlichkeit genau? Und wie kann ich gut auf so einen Vorwurf, ihr seid ja so gesetzlich, antworten? Das finden wir eine total wichtige Frage und deshalb nehmen wir uns in dieser Folge mal die Zeit, dieses Thema zu beleuchten. Matthias, lass uns direkt mal mit einer Definition anfangen, denn danach hat Sebastian ja gefragt und es hilft sicher, das erstmal zu klären, worüber reden wir hier eigentlich, also was bedeutet Gesetzlichkeit?
Wenn ich es ganz kurz zusammenfassen soll, würde ich sagen, das ist eine Überbetonung des Gesetzes dahingehend, dass wir sagen, dass das Halten des Gesetzes der Weg zur Rettung ist.
Jetzt könnte man ja sagen, gut, das ist vielleicht nicht im Sinn des Erfinders, so mit dem Gesetz Gottes umzugehen. Also das sehen wir in der Bibel sehr deutlich, dass das so nicht gedacht ist. Aber immerhin, wenn ich das Gesetz so anwende, dann interessiere ich mich dafür. Ich will es wirklich kennen, ich will die Gebote kennen und ich streng mich wirklich an, sie auch einzuhalten. Ist das nicht schon mal deutlich besser, als wenn ich völlig gottlos mein Ding mache?
Also eigentlich ist alles besser, als völlig gottlos zu leben. Aber wir müssen da genauer hinschauen, worüber wir reden. Also grundsätzlich ist ein Streben nach einem gottgefälligen Leben gut. Danach sollten wir streben. Aber die Frage sollte sein, was mich dazu motiviert und was ich mir davon erwarte. Wenn ich also das Gesetz zu etwas mache, von dem ich mir erwarte, dass ich jetzt dadurch etwas von Gott verdiene, dass ich etwas von ihm bekommen sollte, dann wird es problematisch. Denn dann kann ich zum Beispiel denken, dass ich die Erlösung verdient habe, weil ich bestimmte Gesetze eingehalten habe. Das kann dann dazu führen, dass ich falsche Erwartungen an Gott habe, dass ich mich selber zu wichtig nehme und meine, dass Gott irgendwie in der Bringschuld ist. Das ist er aber nie. Oder es kann auch dazu führen, dass ich anfange zu sehen, ich schaff's ja gar nicht, das Gesetz zu halten. Und dann werde ich frustriert und letztendlich gebe ich vielleicht auf und sage, das schaffe ich nicht und Gott kann mich nicht lieben, weil ich nicht das leisten kann, was ich sollte. Und ich sehe Gott dann als einen harten Zuchtmeister, der mich eigentlich immer überfordert und dann kriege ich ein Problem mit Gott. Und das ist eben das Problem. Das sind die Probleme, die sich dann ergeben, wenn ich das Gesetz falsch verstehe und mit einer falschen Motivation danach strebe, das Gesetz zu halten. Von daher sollten wir sagen, ich sollte immer im Blick haben, auf wen vertraue ich für meine Erlösung. Vertraue ich auf meine Performance oder auf das Halten des Gesetzes? Schaue ich auf Gottes Gnade, schaue ich auf das Kreuz oder meine ich, dass ich selber etwas leisten muss? Und wir sehen, dass die Bibel immer wieder aufs Schärfste ermahnt, wenn sich Christen abwenden von Jesus, vom Vertrauen auf ihn und sich stärker den Werken zuwenden als etwas, mit dem sie vor Gott bestehen können. Der ganze Galaterbrief ist geschrieben, um genau diese Problematik anzusprechen und sagt, das ist ein falsches Evangelium, das uns letztlich hinführt zu einer Selbsterlösung. Vielleicht anfangen mit Gnade und dann weitermachen mit dem Gesetz. Und Paulus sagt, das geht gar nicht. Das wird euch letztendlich ins Verderben führen, weil ihr niemals das tun könnt, was das Gesetz fordert. Denn dann müsstet ihr das ganze Gesetz halten und das schaffen wir nicht. Und von daher nochmal das Gesetz anzuerkennen als etwas Gutes und danach zu streben, so zu leben, das ist wunderbar. Aber wenn ich das mit der falschen Einstellung tue, dann wird es echt problematisch.
Ja, und man sieht es ja auch daran, wie Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist. Und er hat ihnen ja im Grunde gesagt, also ihr schaut das Gesetz an, ihr wollt das Gesetz halten, aber in dem Ganzen, wie ihr das macht, seid ihr eigentlich sehr gottlos unterwegs. Also ihr kennt den Vater gar nicht. Und das ist dann auch so, da wird es dann halt ein zweischneidiges Schwert. Also ich kann mich da sehr dafür interessieren, das alles einzuhalten, aber dann doch völlig an Gott vorbeileben. Da schließt sich die Frage an, kann man eigentlich so gesetzlich sein, dass man sagen muss, du bist gar kein Christ? Ist das möglich?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast gerade schon die Pharisäer angesprochen. Das waren keine Christen, die waren sehr gesetzlich. Paulus selbst war vor seiner Bekehrung sehr gesetzlich, aber eben kein Christ. Weil Christen sich eben nicht auf das Halten des Gesetzes als den Weg der Erlösung verlassen, sondern auf Jesus Christus, den Retter. Aber ich möchte auch deutlich sagen, natürlich können Menschen auch einfach schlecht gelehrt sein und verwirrt sein. Das heißt, sie sind wirklich bekehrt, sie sind wirklich Christen, sie haben Jesus lieb, sie vertrauen auf das, was Jesus für sie getan hat und denken, dass sie aber trotzdem jetzt noch auch ihren Teil bringen müssen und das Gesetz halten müssen. Das heißt, sie haben eigentlich eine Evangelium plus Theologie, die falsch ist, aber sind in ihrem Herzen bekehrt und einfach schlecht gelehrt. Das kommt vor. Von daher wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, wer jetzt extrem gesetzlich ist, ist kein Christ. Das sicher nicht, aber man kann gesetzlich sein, ohne Christ zu sein.
Ja, über die Beziehung zwischen Gesetz und Rettung, da müssen wir gleich auch noch sprechen. Ich möchte aber noch über einen anderen Punkt sprechen. Viele denken ja bei Gesetzlichkeit sicher auch an Regeln und Grenzen, die uns Gottes Wort nun wirklich nicht gibt. Also zum Beispiel, ein Christ darf keinen Alkohol trinken, überhaupt nicht. Das haben wir erst in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge besprochen, wie wir darauf schauen sollten. Ein anderes Gesetz, christliche Frauen dürfen keine Hosen tragen. Oder auch sehr schön, christliche Männer sollten keine Krawatten anziehen. Da habe ich vor kurzem eine Predigt aus Amerika gehört, da hat der Prediger genau das vertreten. Das dürfen christliche Männer nicht tragen. Hast du eine Erklärung dafür, wie Christen auf solche Gesetze in Anführungsstrichen kommen?
Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich zwei wesentliche Gründe für. Der eine ist, dass Menschen sagen, hier sind Gesetze, die wir machen, um Menschen dabei zu helfen, auf keinen Fall zu sündigen. So, hier ist also eigentlich ein gutes Bestreben da. Keiner würde sagen, die muss man jetzt halten, um dadurch gerettet zu werden. Aber das ist einfach der Gedanke, wenn Trunkenheit Sünde ist, dann machen wir doch lieber gleich das Gesetz, dass Alkoholtrinken grundsätzlich verboten ist. Dann kann es auch nicht zur Trunkenheit kommen. Oder weil, weiß ich nicht, zu kurze Röcke zur Verfügung werden, gibt es eine bestimmte Rocklänge, die vorgeschrieben ist. Oder Hosen oder was auch immer in irgendeiner Weise Menschen irgendwie verführt. Also dahinter steht eigentlich ein guter Gedanke. Wir wollen Menschen helfen, auf keinen Fall in die Sünde zu fallen. Und deswegen machen wir besondere Regeln. Das haben auch die Pharisäer damals zur Zeit von Jesus schon getan und haben quasi extra Gesetze gemacht. So, und das wird immer dann zum Problem, wenn wir eben sagen, wir machen diese Gesetze und machen sie quasi in gleicher Weise verbindlich wie das, was uns die Bibel tatsächlich sagt. Das heißt, wir richten jetzt neue Gesetze auf, die eigentlich menschengemachte Gesetze sind. Das zweite Problem dabei ist, dass wir Menschen sagen, schau auf die Grenzen und wir sie sehr stark an Gesetzen sich orientieren lassen, anstatt zu sagen, schau auf Christus und was ihm gefällt. Das war ja die Kritik, die Jesus dann oft auch an den Pharisäern hatte. Ihr fragt gar nicht mehr nach der wirklichen Intention Gottes, nach dem Willen Gottes. Ihr schaut jetzt nur noch auf diese Gesetze und versucht sie irgendwie einzuhalten. Das ist eigentlich eine herzlose, eine lieblose, ja, einfach ein gesetzlich gelebter Glaube. Und das ist weder froh noch hilfreich und das ist das Problem dabei. Und das ist das, was Jesus dann auch kritisiert. Das ist die eine Seite. Also ein eigentlich falscher Versuch, Menschen davor zu schützen, in Sünde zu fallen. Mit einer guten Absicht. Die andere Seite, die es dann auch oft gibt, sind Traditionen. Dass man sagt, das darf man und das darf man nicht, weil man das schon immer so gemacht hat und weil sich das irgendwie als gut und richtig erwiesen hat. Ja, und da müssen wir auch sagen, es ist okay, bestimmte Spielregeln zu haben, sich auf bestimmte Regeln zu einigen, bestimmte Traditionen zu haben. Das ist nicht zwingend falsch. Ja, und dass man sagt, also bei uns in der Gemeinde macht man das so und da macht man jetzt eine Regel auf und sagt, also ein Gottesdienstleiter, der sollte, keine Sportschuhe tragen, und sollte keine kurze Hose tragen und so. Das kann man alles so machen und verabreden und das sind dann Konventionen, die man hat. Aber wenn man dann so tut, als wären das göttliche Gesetze und als wenn jemand, der das dann anders macht, also ein großer Gesetzesbrecher ist, dann wird es wieder problematisch, weil wir dann wieder eine selbstgemachte Verabredung eigentlich dahin schieben, als wäre es ein göttliches Gebot. Ja. Andererseits, und das möchte ich auch sagen, natürlich, die Bibel fordert Unterordnung und Anerkennung von Autoritäten. Das heißt, manchmal kann das Brechen von Spielregeln, die gar nicht biblisch vorgegeben sind, tatsächlich auch etwas sein, was dann letztendlich auch wieder Sünde ist, weil es zeigt, dass derjenige, der sich darüber hinwegsetzt, nicht bereit ist, sich unterzuordnen, vielleicht Autoritäten, die Gott über ihn gesetzt hat. So, also von daher wiederum auch das nicht unbedingt verkehrt, aber wenn man es zu sehr erhebt und so tut, als wäre das der einzig richtige Weg und alle Christen müssen das so sehen oder so machen, dann wird es problematisch. Von daher denke ich, ist es immer ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen hilfreichen Verabredungen, die vielleicht einer bestimmten Tradition entsprechen, die wir so machen, die man aber nicht so machen muss, aber die man vielleicht in unserem Kontext so sagen, aber wir wollen, dass das bei uns so geläuft. Das ist eine Sache. Und das andere eben, dass man sagt, weil wir keine Trunkenheit wollen, verbieten wir im Gemeindehaus den Verzehr von Alkohol. Kann man machen. Ja, das ist dann keine Gesetzlichkeit. Wir sagen, es ist grundsätzlich okay, du kannst Alkohol trinken, wenn du das in verantwortungsbewusster Art und Weise tust. Aber wir denken zum Schutz der Allgemeinheit, vielleicht von Jugendlichen im Haus oder von Leuten, die mit Alkohol besonders zu tun haben, Probleme damit haben, machen wir hier eine Regel draus. Wiederum, solange wir klar haben, das ist jetzt hier einfach eine Regel, die uns schützen soll, helfen soll, dann kann das auch völlig legitim sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass manche auch, wenn sie auf unsere Gottesdienste schauen, die vielleicht als gesetzlich wahrnehmen, weil es bestimmte Abläufe gibt. Also mal ein Beispiel, dass es eben immer ein Bußgebet gibt inzwischen bei uns im Gottesdienstablauf. Was würdest du da sagen? Ist es gesetzlich oder wie sortieren wir das ein?
Genau, manche würden das dann wieder so einklassifizieren und da würde ich sagen, naja, das wäre dann der Fall, wenn wir sagen, der Gottesdienst muss so ablaufen. Alles andere ist Sünde. Ja, und wenn wir dann sagen, eine Gemeinde, die es nicht macht, die sündigt, so, dann ist es gesetzlich. Wenn wir sagen, nein, wir machen das so, weil wir das für weise halten, für hilfreich halten, dann ist es nicht gesetzlich, weil wir durchaus eingestehen, man kann das auch anders machen. Und wir haben das einfach für hier und jetzt als einen guten Weg für uns erkannt und deswegen tun wir das so. So, und dann ist das einfach eine Verabredung, die wir miteinander haben, etwas, was wir für erbaulich und hilfreich halten. Und dann ist das aber eben nicht gesetzlich. Und ich glaube, das ist genau die feine Unterscheidung, die wir haben müssen. Also man darf Regeln haben, man darf bestimmte Dinge für hilfreich erachten. Aber sobald ich anfange, es zu einem allgemeinen Gesetz zu machen, da erhebe ich mich zu einer Position, die mir nicht zusteht. Denn der eine Gesetzgeber ist Gott.
Es ging Sebastian ja auch um die Frage, wie erkenne ich Gesetzlichkeit eigentlich? Du hast jetzt schon ein paar Hinweise gegeben, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, gibt es bestimmte Symptome, an denen ich Gesetzlichkeit erkennen kann, in der Gemeinde oder auch beim einzelnen Christen? Woran kann ich das festmachen?
Ich glaube, ein ganz zentraler Aspekt ist sowohl für mich selbst wie auch im Blick auf andere die Frage, was motiviert eine bestimmte Handlung, also konkret eine bestimmte gesetzestreue Handlung. Ist es die Liebe zum Herrn und ein tiefes Vertrauen darauf, dass er es gut mit mir meint? Dann ist es gut, so zu handeln. Das ist richtig, denn ich will tun, was er sagt, weil ich ihn liebe und weil ich ihm vertraue. Oder motiviert mein Halten von Gesetzen die Erwartung, dass ich damit bestimmte Dinge von ihm mir erwerben kann, dass ich bestimmte Dinge tun muss, damit er mich liebt, dann wird es problematisch. Dann wird es zu einem Deal mit Jesus, ich mache für ihn und dann macht er für mich und dann geht die Beziehung eigentlich verloren, um die es wirklich geht und dann gehen wir die Sache auch falsch rum an. Ich handle nicht aus Dankbarkeit für etwas, was er aus freier Gnade für mich getan hat, und im Vertrauen auf ihn, sondern ich handle, weil ich mir davon etwas erwarte, nämlich dass er mich dann überhaupt erst annimmt und liebt und für mich sorgt. Und wiederum, dann wird es gesetzlich und dann ist es problematisch, von daher immer wieder zu fragen, was motiviert mein Handeln? Bin ich getrieben in meinem Handeln von falschen Erwartungen gegenüber Gott oder überhaupt Erwartungen gegenüber Gott? oder bin ich getrieben von einer Dankbarkeit, von einer Liebe, von einem Vertrauen auf Gott? Und vielleicht eine andere Frage auch noch allgemeiner, worüber freue ich mich? Freue ich mich daran, wenn ich bestimmte Leistungen vollbracht habe? Bin ich sehr stark an mir selbst orientiert, an dem, was ich leisten kann? Weil ich denke, damit habe ich jetzt was erreicht? Oder freue ich mich vor allem am Evangelium? Freue ich mich über den Herrn Jesus, über das, was er für mich getan hat, dass er mich freigesetzt hat, in einer bestimmten Art und Weise zu leben? Also das wären mal so vielleicht so ein paar diagnostische Fragen.
Ich denke, das hat auch noch eine zwischenmenschliche Komponente, weil man kann auch gesetzlich sein, um es anderen zu beweisen. Also du hast jetzt vor allem die Beziehung zu Gott angesprochen, aber dass ich eben mich an Regeln halt, an Gesetze halt, um ja als guter Christ vor anderen dazustehen. Und dann habe ich es auch verfehlt.
Ja.
Jetzt ist Sebastians Beobachtung ja, dass wir als FEG München Mitte von anderen Christen den Stempel gesetzlich bekommen. Was könnte da der Grund dafür sein?
Nun, ich denke, wir nehmen das Gesetz sehr ernst, das biblische Gesetz, und wir fragen danach, was unser Herr will. Das tun wir regelmäßig. Wir lehren auch ganz klar das biblische Gesetz. Und das kann für manche den Eindruck geben, Mensch, bei denen spielt das Gesetz aber noch eine große Rolle. Und viele Christen heutzutage meinen, das Gesetz spielt gar keine Rolle mehr. Das Evangelium ist an die Stelle des Gesetzes getreten. Und meinen, dass dann Christen eigentlich völlig gesetzlos leben können. Und ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Jesus ist der Retter all derer, die ihn auch als ihren Herrn anerkennen. Das heißt, wenn Jesus mich gerettet hat, dann ist er mein Herr und dann lebe ich auch unter seiner Herrschaft. Damit zeige ich, dass ich ihn wirklich kenne, dass ich ihm wirklich vertraue, dass ich wirklich an ihn glaube. Von daher sind wir als Gemeinde eindeutig gegen Gesetzlosigkeit. So, und manche Leute sagen ja, wenn du gegen Gesetzlosigkeit bist und wenn du das Gesetz noch für wichtig hältst, dann bist du gesetzlich. Das ist meines Erachtens einfach ein Missverständnis darüber, was es bedeutet, gesetzlich zu sein. Und es ist auch ein Missverständnis darüber, welche Bedeutung das Gesetz auch für uns heute noch hat. Ja, und da denke ich, es ist immer hilfreich zu sagen, das Gesetz hat verschiedene Nutzen. Es bringt erstmal grundsätzlich Ordnung. Gott gibt eine gute Ordnung. Von daher ist es gut, dass es Gesetze gibt und es ist gut, dass wir das biblische Gesetz haben, das oft genug ja auch bei der Entstehung von Gesetzbüchern eine wichtige Rolle gespielt hat und daran hat man sich orientiert. Von daher ist es gut, Gesetz zu haben, einfach um eine gewisse Ordnung zu haben, die noch dazu mit göttlicher Weisheit gegeben ist. Zum Zweiten soll uns das Gesetz hintreiben in die Arme Jesu Christi, ein Zuchtmeister auf Christus hin, wie es Galater 3 sagt. Das heißt, das Gesetz hilft uns zu erkennen, dass wir nicht aus dem Gesetz gerettet werden können, sondern Jesus als Retter brauchen. So sollten wir das Gesetz auch immer wieder predigen, dass es uns eigentlich unsere Unfähigkeit zeigt. Und gerade deshalb freuen wir uns so sehr an dem Retter, der uns rettet, aus Gnade allein, durch den Glauben allein. Und dann drittens aber auch zu sagen, das Gesetz zeigt uns aber eben auch Gottes Willen für unser Leben. Und wenn Gott uns liebt und es gut mit uns meint, dann dürfen wir wissen, das Gesetz ist gut. Und es ist zu unserem Besten, zu unserem Segen gegeben. Und deswegen sollten wir das Gesetz eben auch so predigen. Als nicht etwas, was ich halten muss, um dadurch vor Gott bestehen zu können, sondern etwas, das ich halten will, weil gerade das der Weg zum Segen ist. Wie gesagt, Menschen verstehen das falsch und denken, wenn man das Gesetz betont, dann ist man gleich gesetzlich.
Ich habe immer mal wieder in christlichen Kreisen gehört, Rettung und ein Leben nach Gottes Willen, die haben nichts miteinander zu tun. Du bist da gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, aber weil das echt immer wieder zu hören ist, möchte ich das gerne noch ein bisschen vertiefen. Weil eben manche sagen, das sind im Grunde zwei ganz unterschiedliche Themen, die man völlig getrennt voneinander betrachten kann. Ja, sogar getrennt voneinander betrachten muss. Was sagt die Bibel dazu? Gibt es eine Verbindung zwischen unserer Rettung und unserem Gehorsam? Und wenn ja, wie sieht diese Verbindung ganz konkret aus?
Wir fangen jetzt an diesem Sonntag im Gemeinschaftsgottesdienst am Sonntagabend eine neue Predigtserie durch den Römerbrief an. Ich sitze gerade noch an der Predigt dafür. Und die Kernbotschaft des Römerbriefs ist, dass Paulus aufrichten möchte, den Glaubensgehorsam. Und da sehen wir schon, Glaube und Gehorsam hängen zusammen. Und zwar fließt der Gehorsam aus dem Glauben. Von daher kann ich die Dinge nicht trennen, die Bibel trennt sie auch nicht. Wirklich einem Menschen zu glauben, heißt auch dann zu tun, was er sagt. Vor allem, wenn wir nicht nur ihm glauben, sondern auch wissen, dass er wirklich allwissend ist, vollkommen weise ist, es unendlich gut mit uns meint. So deswegen führt wahrer Glaube fast zwangsläufig zum Gehorsam. Deswegen können wir das eben nicht trennen, Rettung und ein Leben nach Gottes Willen. Nein, unsere Rettung zeigt sich darin. Unsere Rettung aus Glauben oder durch Glauben allein erweist sich daran, dass wir eben in diesem Glauben dann auch leben. Und im Glauben leben heißt, danach fragen, was unser Herr von uns will. Und das sehen wir in der ganzen Bibel, vor allem im Neuen Testament, immer wieder aufgezeigt. Jakobus sagt, dass ein Glaube ohne Werke tot ist und nicht rettet. Wir sehen hier auch, ja, die Werke offenbaren den Glauben. Jesus lehrte mehrfach, dass sich die Liebe zu ihm und zu seinem himmlischen Vater darin zeigt, dass wir seine Gebote halten. So, wir sind gerettet durch Glauben oder Vertrauen auf Jesus allein. Das heißt auch durch unsere Liebe letztendlich, die Gott uns gegeben hat für Jesus. Wir haben diese Liebe zu Jesus. Das ist letztendlich Ausdruck unseres Glaubens. Und diese Liebe erweist sich im Gehorsam. Jesus, also Johannes 14, 15, einfach mal lesen, da wird es deutlich. Und im ersten Johannesbrief greift Johannes selbst das dann auf und lehrt auch nochmal ganz deutlich, dass sich eben wirklicher Glaube, wirkliche Beziehung zu Gott darin zeigt, dass wir eben jetzt auch nicht völlig anders leben, als er es sagt, sondern danach streben, so zu leben, wie er es sagt. Wiederum nicht, um dadurch gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind und so dankbar sind für unsere Rettung. Deswegen leben wir dann immer mehr so, wollen immer mehr so leben, wie unser Retter das sagt. Das tun wir nicht perfekt. Unser Glaube ist Stückwerk. Unser Gehorsam ist oft schwach. Aber dieses Streben danach sollte da sein. Das ist Ausdruck davon, dass wir wirklich glauben. Deswegen kann ich Rettung und ein Leben im Gehorsam nicht komplett voneinander trennen.
Jetzt ist es ja mit der Gesetzlichkeit so eine Sache. Du wirst wohl keine Gemeinde finden, die sich auf die Fahne schreibt, wir sind gesetzlich. Gesetzlich, das sind eigentlich immer die anderen. Selber ist man eben ein Christ, der das besonders ernst nimmt mit Gottes Wort. Eine Gemeinde, die danach strebt, Gottes Willen zu tun. Haben unsere Kritiker nicht vielleicht doch einen Punkt? Gibt es Bereiche, wo wir zumindest gefährdet sind, gesetzlich zu sein, wenn wir das wirklich mal auch ernst nehmen, diese Anfrage?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn Gesetzlichkeit steckt tief in uns drin. Nicht? Gesetzlichkeit liegt letztendlich zugrunde ein Leistungsdenken. Ich leiste was und dann bekomme ich was dafür. Ich halte Gesetze und dann werde ich belohnt dafür. So, das steckt ganz tief in der menschlichen Natur. Von daher sind wir alle gefährdet. Und das gilt gerade auch für Gemeinden, die das Gesetz noch ernst nehmen. Wenn man das Gesetz komplett über Bord wirft, gut, dann ist diese Gefährdung vielleicht nicht mehr so ausgeprägt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht auch in solchen Gemeinden eine etwas andere Form von Gesetzlichkeit sehr schnell da ist. Aber das lassen wir mal außen vor. Das wäre noch vielleicht ein ganz eigenes Thema. Wir erkennen an, es ist biblisch, wie ich gerade aufgezeigt habe, klare Lehre von Jesus und überhaupt des Neuen Testaments, dass unser Glaube sich im Gehorsam zeigt. Und doch muss uns klar sein, etwas, das biblisch ist, kann trotzdem von uns immer noch so verdreht werden, dass es dann letztendlich gefährlich wird. Und von daher würde ich sagen, ja, wir brauchen immer wieder die Korrektur, die Erinnerung daran, dass wir nicht gesetzlich werden, weil, wie gesagt, unser innerer Antrieb, unser Fleisch strebt danach, sich etwas verdienen zu wollen. Und deswegen ist Evangelium, ist Rettung aus Gnade allein, durch Glauben allein, für uns so schwer zu ergreifen.
Mir fällt es auch manchmal auf, wenn Geschwister leiden, wenn sie zum Beispiel krank sind oder andere Probleme haben im Leben. Die sagen dann auch manchmal, ich verstehe das gar nicht, ich halte mich doch so an Gottes Gebote. Ja, das ist eigentlich auch wieder das. Ich denke, ich mache das Richtige, dann muss ich auch ein leichtes Leben zum Beispiel bekommen. Und das ist auch eine Form der Gesetzlichkeit, die dann so rauskommt eigentlich, wenn du unter Druck stehst und die ich auch nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, wie es mir geht in so einer Situation, aber...
Das ist genau das, was ich meine. Das steckt so tief in uns drin, dass wir meinen, wir sind doch gute Christen. Womit habe ich das verdient? Ja? Sagen, also Gnade hast du grundsätzlich gar nicht verdient. Du hast eigentlich verdient, in der Hölle zu schmoren. Sorry, wenn ich das mal so direkt sage. Und alles andere ist Gnade. Und selbst dein Glaube, auf den du dir gerade was einbildest, ist ein Gnadengeschenk Gottes. So, und diese Erinnerung brauchen wir immer wieder, weil wir sonst wirklich in dieses falsche Denken kommen, in so ein Anspruchsdenken gegenüber Gott. Es muss mir gut gehen, es darf mir nicht schlecht gehen, zumindest dann nicht, wenn ich mich bemüht habe. Und manchmal dreht das auch andersrum, dass Leute sagen, oh, mir geht es gerade so schlecht, weil ich nicht gehorsam genug war. Und dann sagen, also der himmlische Vater ist, der hat nur darauf gewartet, dass du einen Fehler machst und jetzt drückt das dir richtig rein. Und auch das ist ein falsches Verständnis. Nein, wir leiden ganz oft einfach, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und Gott sagt, setz deine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und nicht jedes Leid, das du erlebst, ist eine Strafe. Wiederum, das ist auch ein gesetzliches Denken. Also da möchte ich auch jeden Bruder, jede Schwester ermutigen, gib diesem Denken keinen Raum. Manchmal erleben wir Leid einfach, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und natürlich ist es richtig, auch zu fragen, ist hier Gott gerade der himmlische Vater, der seine Kinder, die er liebt, diszipliniert? Das kann sein. Die Frage ist erlaubt, aber nochmal, dann ist es auch keine Strafe, sondern es ist eine Hilfe, uns zurechtzuhelfen, dass wir als Gottes Kinder wieder mehr so leben, wie es Gott gefällt. Von daher, die Frage ist okay, aber nicht in so ein gesetzliches Denken reinkommen. Ja, jetzt wischt er mir eine aus, weil ich nicht performt habe. Oder mir darf es nicht schlecht gehen, weil ich habe doch eigentlich performt.
Hast du vielleicht ganz zum Schluss noch ein paar Tipps, ein bisschen, was ist da auch schon durchgekommen, aber ein paar konkrete Tipps, wie kann ich mich und wie kann ich andere davor schützen, gesetzlich zu sein?
Ich glaube, wir müssen immer wieder das Evangelium von der Gnade hören. Und ich glaube, wer uns als Gemeinde nachsagt, dass wir gesetzlich sind, der sollte mal bei uns in den Gottesdienst darauf achten, wie viel Raum wir eigentlich der Gnade geben. Ja, selbst da, wo wir Sünden bekennen, gibt es immer den Zuspruch der Vergebung. Nicht den Zuspruch, ja, aber jetzt wollen wir uns alle anstrengen, damit es nächste Woche nicht mehr so schlecht aussieht. Nein, wir hören den Zuspruch der Gnade, die uns dann freisetzt, gottgefälliger zu leben, mit Gottes Hilfe. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen und wollen. Also ich glaube, das hörst du im ganzen Gottesdienst immer wieder. Unsere Lieder sind voll von der Gnade Gottes. Jede Predigt beinhaltet das Evangelium der Rettung aus Gnade allein, durch Glauben allein. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Das ist wirklich der Weg, wie wir uns schützen vor einem gesetzlichen Denken. Immer wieder den Blick aufs Kreuz. Immer wieder zu hören, Jesus ruft uns zu, es ist vollbracht. Es ist alles schon geschehen. Unser Leben ist nicht etwas, das noch Bedingung ist für unsere Erlösung. Unser Leben ist etwas, das daraus fließt. Und es ist gut, dass wir das auch in Liedern uns immer wieder zusingen. Und denn oft bleiben gerade diese Worte tiefer in unseren Herzen hängen. Und ich glaube, so können wir einander immer wieder anspornen, wirklich Menschen zu sein, die die Gnade Gottes hochhalten und Gott rühmen für seine Gnade. Dann kriegt Gesetzlichkeit wenig Raum.
Jetzt mache ich doch noch ein Fass auf, weil es mich interessiert. Was wir schon auch ernst nehmen, ist, dass wir einander auch ermahnen, da wo das nötig ist. Wir haben jetzt erst letzten Sonntag von Sammy das gepredigt bekommen aus dem 1. Korintherbrief. Auch das empfinden manche vielleicht als gesetzlich, dass ich jetzt jemand ins Leben spreche, dass ich ihn frage, du, wie sieht es eigentlich aus mit der Beziehung zu dieser Frau zum Beispiel? Ist es so gesund? Ist es weise? Ist es gut? Ist es ehrt es Gott? Wie machen wir das auf eine gute Weise, dass eben nicht so ein Geist reinkommt? Weil, also das ist, glaube ich, ein schmaler Grat, auf dem man da auch unterwegs ist, dass wir da eben nicht gesetzlich sind, sondern dass wirklich deutlich wird, es geht darum, dass du mit deinem Leben wirklich, dass du es für Gott lebst, dass es, dass du aus der Beziehung zu Jesus auch diese Entscheidungen triffst. Also wie, hast du da noch ein paar Tipps dazu?
Also ich würde sagen, wir versuchen einander auf Augenhöhe zu begegnen. Ich spreche immer von Sünder zu Sündern. Ich spreche nicht als der Heilige zu den anderen, die es nie auf die Reihe kriegen. Ich bin schnell dabei zu sagen, hey, ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber kämpfe. Aber ich sehe hier was bei dir. Und vielleicht sehe ich es gerade bei dir mehr als bei mir selber. Und dann fühl dich frei, das auch in mein Leben hineinzusprechen. Aber dass wir so einander helfen und sagen, das ist wirklich etwas, das aus einem Herzen der Liebe herauskommt. Und ich glaube, da müssen wir unsere Herzen immer prüfen. Wenn ich jemand ermahne, ermahne ich ihn aus Liebe, weil ich es gut mit ihm meine. Weil ich möchte, dass er noch mehr so lebt, wie es gut für ihn ist. Und das Gesetz ist gut für uns. Habe ich auch das Verlangen, dass man mir selber ins Leben spricht. Also wenn ich immer nur Ermahnung weitergebe, aber es nicht empfangen will, dann stimmt was nicht bei mir nicht. So, darauf zu achten, wie gesagt, habe ich grundsätzlich eine Bereitschaft, auch selbst ermahnt zu werden. Erkenne ich grundsätzlich, dass hier Liebe am Werk ist. Und ich glaube, das kennen wir auch. Ermahnung, wo ich merke, der meint es wirklich gut mit mir und er sagt vielleicht was konstruktiv. und gib mir vielleicht auch einen Tipp, was ich stattdessen machen sollte oder wie ich Dinge anders angehen kann. Das ist erbaulich, das ist hilfreich. Und so sollten wir einander dann ermahnen. Und wir sollten auch bereit sein, ganz viel zu übersehen, ganz viel zu vergeben, ganz viel Gnade walten zu lassen. Nicht immer ist Ermahnung und Korrektur notwendig, weil manche Dinge, die sind jetzt geschehen, da sehe ich kein Muster drin. Das heißt, das geschieht morgen nicht unbedingt gleich wieder so. Und dann kann ich auch einfach mal sagen, hey, das ist jetzt dumm gelaufen, bei mir läuft auch vieles dumm. Da sehe ich drüber hinweg, das vergesse ich, das vergebe ich, vorbei. Auch das kann sehr gesund sein, nicht immer das Gefühl zu haben, alles ansprechen zu müssen. Denn das kann dann auch wieder so eine ungute Atmosphäre schaffen und auch vielleicht tatsächlich dann mehr aus einem Herzen kommen, das sehr kritisch ist gegenüber anderen. Und wie gesagt, ein Herz der Liebe, das ist immer wieder bereit zu ermahnen, aber das ist vor allem bereit zu vergeben und das strebt in allem danach, dem anderen geistlich Gutes zu tun.
Das war der Pastoren-Podcast und wir bedanken uns zum Schluss bei Sebastian für die tolle Frage. Und damit verbunden ist die Einladung, wenn du auch eine Frage hast oder ein Thema, über das wir hier mal sprechen sollten, dann schreib uns doch gern an pastoren-podcast@fegmm.de. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.